Irgendwo nur, wann gibt es keine Schuld mehr und es kein Urteil mehr. Und so ähnlich gibt es das hier heute mit manchen Leuten auch. In meiner evangelischen Kirche gibt es manche Leute, die sich auskennen, denn Taufe, Abendmahl, christliche Beerdigung, dann war es das in den Himmel. Und das ist natürlich eben nicht so. Das sind Zeichen, aber die Zeichen müssen natürlich irgendwie mit dem inneren Glauben in Einklang gebracht werden. Und da will ich hier auch deutlich machen, die äußere Handlung, das bisschen Wasser, was du über den Kopf bekommst, das wird dich nicht vom Zorn Gottes retten. Und da merken wir, dass was du auch für Gnade gesagt hast, das ist nämlich das Missverständnis. Sie kommen zu ihm nicht, um Jesus zu tun, sondern sie kommen zu denken, okay, kann ja mal sein, dass Gott kommt und das ist ein Gericht besser, wir nehmen doch die Taufe mit und gehen dann weiter, als wir verzichten auf die Taufe und gehen dann vielleicht verloren. Und deshalb, so weiß der sich eben, das ist hier alles ein bisschen scheinheilig, wenn man nur so vorgeht. Übrigens nebenbei auch unter die Volksmühle, wir sehen, sehen wir auch, er hat sich nicht an eine bestimmte Kleine gegeben, nicht nur an die Pharisäer, nicht nur gesehen, sondern an alle. Nicht? Also hier stehen wir alle sehr gemischt, die es ernst meinen, die es nicht ernst meinen, die Reputationen suchen wollen, die abgesagt der Pharisäer und die es Königs dazu hören, die was der da predigt und die hören jetzt eben alle dabei zu. Es kommt eine starke Bußermahnung und im Gegensatz zu dem der Erlösung, die Jesus hinterher predigt, betont Johannes erstmal die Sünde. Und das ist ja das, was er vorbereiten tut. Er zeigt den Leuten erstmal, wie sie vor Gott stehen, damit sie hinterher erkennen, dass sie die Vergebung durch Jesus Christus brauchen. Und das kommt eben auch mit dem hier, sie hat euch unterwiesen, den künftigen Zorn zu entrinnen. Das geht ja eben so nicht. Und mit dem Schlangenblut, das ist ja, das ist eigentlich eine Beschimpfung damals. Schlangen gab es natürlich in der Wüste, das ist ja nicht so wie bei uns, das kann ich sagen. Wir züchten da irgendwo herum, manchmal mit der Schlange und so. Es gab auch Giftschlangen, mit dem vergleicht er das. Schlange, immer mit diesem Wort, auf einmal kommt was?
Jedenfall,
Adam, oder die Teufel, nicht? Da steht ja offenbar, der Teufel, die alte Schlange. Weißt? Und das ist ja auch, Schlange ist Symbol, nicht immer, aber auch hier meint er das ja negativ. Der Teufel verführt euch zu Meile, ihr könntet am Gericht Gottes vorbeizukommen. Und da waren damals ja auch Pharisäer mit dabei. Fragen Leute, ihr meint daran vorbeizukommen, indem ihr die Gesetze einhaltet, meint ihr wirklich sinnlos zu sein, dass Gott euch da nicht verloren gehen lässt? Und da rückt er den Kopf der Leute erst einmal nicht mehr zurück. Das heißt, wenn ihr sagt, Schlangenblut, dann sagt er auch so viel, ihr seid Kinder des Teufels. Und wie sagt ihr denn das?
Allen.
Allen, und wo kommt alles hin?
Alle.
Wir alle. Ganz genau, also ich habe sehr natürlich gelesen, das ganz schön, aber selbst das andere Volk, das sind ja alles Lügen, das sind ja die, die sich einbilden. Wir sind doch Kinder Abrahams, wir sind das auserwählte Volk, Gott steht doch auf unserer Seite. Die fühlen sich alle schon viel besser, die schweben ja schon alle, die schauen herunter auf die Römer und die Heiden und so. Wir sind doch besser, ich sage, ihr seid Kinder des Teufels. Das ist also ganz radikal eigentlich, nicht? Ja, macht genau das Gegenteil, als was sie eigentlich erwarten, nicht, dass man ihn schmeichelt. Übrigens sind wir auch ein Kennzeichen, das ist mein Buch mit mir, für echte Prophetie. Echte Prophetie wählt den Menschen nicht nach dem Mund. Was wir bei charismatischen Propheten häufig sehen, das wird viel analysiert. Meistens kommt der Prophet und sagt, ach Gott ist hier in eurer Bitte, dich wird er segnen, dich wird er segnen, dich wird er segnen, Erweckung wird er machen, die Gemeinde wird groß werden. Auch wenn sich das alles nicht erfüllt hinterher, aber die meisten Propheten machen das so in der Richtung. Die richtige schon mal, aber das ist dann außerhalb der Gemeinde, das ist für die andere. Nicht? Das ist dann meistens so der Fall. Das heißt nicht, dass jeder Prophet, wenn er echt ist, immer bewegt kriegen muss, das nicht. Aber wenn einer nur immer prüft, euch geht es gut und ihr seid toll, alles wunderbar, so ein gibt es in der Bibel nicht, wie schon im Alten Testament sogar. Das ist nicht dein Kennzeichen für den falschen Propheten. Genau, und auch der sagt, Friede, Friede, das ist gar kein Friede. Das waren die, die haben gesagt, König, willst du, du schwachst ihn, ja, tun, du bist so stark, du bist so mächtig, du schaffst das, du wirst siegen und so, ne? Das ist dann die falsche Propheten. Weil wie passiert, wenn der König zufrieden ist? Die Bibel sagt nein, du wirst versagen, man sagt, hey, das will ich aber nicht hören. Einsperren, weg, willst du Prophet, ne? Denn eigentlich sollten wir als Könige nicht wirklich auf Gott hören, sondern wir sollten bloß noch eine göttliche Legitimation haben. Und da sind wir auch ein Kennzeichen, wenn einer nur immer nach dem Wind geht, immer nur die Leute schmeichelt. Dann müssen wir sagen, das ist höchstwahrscheinlich nicht das, was Gott will. Und hier sind wir natürlich ein Beispiel für Gott, das auch nicht getan. Wahrheit ist manchmal unangenehm. Und häufig von Gott prophetisch sprechen wir uns an die Wahrheit sagen, wir sehen es nicht bereit sind zu hören. Denn Wahrheit bedeutet Liebe, sind wir wollen doch nie hören, auch ohne Prophetie. Und die Propheten sind häufig im Alten Testament krank, dadurch können wir uns nicht hören will. Und dann müssen sie korrigiert werden. Und natürlich kommt das irgendwann auch mal, wenn der Umkehr geht, dann wird Gott auch gnädig sein. Natürlich das schon. Also wie gesagt, es muss nicht immer Gerichtsprophetie sein, aber wenn es nur immer Schmeichelei ist, dann ist es höchstwahrscheinlich falsche Prophetie. Also gut. Dann sind wir um den künftigen Zorn. Staat ist natürlich wie das auf das Gericht. Auf das, was Jesus auf das Völkergericht nennt. Und also nicht der irdische Zorn, das hier auf der Erde Gericht geübt wird, sondern das ist der künftige Zorn, das ist eben das Gericht, also nach dem Tod. Den würde ich nicht werden. Da wird Gott Urteil sprechen. Das ist für jeden auch klar, das wird dieses künftige Gericht geben. Und dann sehen wir eben weiter, wir finden Früchte, die der Buße würdig sind. Hier bezieht sich Paulus genau auf das, was wir vorhin gehört haben, nämlich die Missbrauch der Taufe. Hier gab es einige Leute, die gemeint haben, sie lassen sich taufen, weil alles in Ordnung. Die sagten ja, wenn ihr euch zur Buße taufen lasst, hier meinten wir auch nicht mehr zur Sündenvergebung, nicht? Ich sage ja, Taufe zur Buße, die Buße ist Voraussetzung zur Sündenvergebung. Sie lassen sich taufen zur Buße, da sagt man, wenn ihr euch zur Buße tauft, dann muss man euer Leben sehen. Wir haben gesagt, Buße ist Lebensveränderung, ist Bekehrung. Und wenn es eine Bekehrung gibt, dann muss man das im Leben der Menschen noch sehen. Und ich würde sagen, hier ist die Predigt des Johannes für uns genauso noch aktuell. Wenn es bei einem, der sich bekehrt, keine Lebensveränderung gibt, dann müssen wir sagen, war wahrscheinlich keine echte Buße, auch keine echte Bekehrung da. Und dann ist es nur formal so äußerlich. Wenn Gott wirklich wirkt, wenn der Heilige Geist ein Mensch ist, dann gibt es Lebensveränderung. Und das ist das, was Johannes hier sagen will. Und das sieht man ganz deutlich bei Jakobus zum Beispiel. Ne? Wir kennen die Stelle Jakobusbrief, wenn dein Bruder an eine Tür kommt und sie hungert, und dann sagst du, geh hinweg, sei gesegnet, und werde sagt sie ungefähr, nimmt was an der Tür zu und setzt sich an den vorgedeckten Tisch. Dann ist die Liebe Gottes nicht in ihm. Das ist Heuchelei. Sondern dann muss es ein Eingriff. Und das ist genau das, was Johannes sagt. Der sagt, wenn Gott bei dir ist, dann verändert sich dein Leben, dann verändert sich dein Denken. Ja, Jakobus will dir keine Werkgerechtigkeit kriegen. Wir würden sagen, durch deine Werke wirst du gerettet. Sondern wir einfach nur sagen, wenn du wirklich gläubig bist, dann zeigt sich das auch in dem, wie du lebst. Oder Johannes, ne, im Johannesbrief, dann, wenn du sagst, du liebst Gott, aber du liebst deinen Bruder, dann bist du ein Lügner. Das ist genau dasselbe. Natürlich, Luther hat eine ganz starke Prüfung, die Gnade, die sich uns errettet. Das ist richtig. Aber wir werden ja nicht durch die Werke errettet, aber trotzdem sollen die Werke unseren Glauben nachfolgen, weil es ein Zeichen dafür ist, dass der Heilige Geist uns wirkt und uns verändert. Und genau das ist es, was Johannes hier sagt. Er sagt, wenn ihr wirklich umkehrt, dann müssen wir uns in eurem Leben sehen. Wenn ihr jetzt nur die Taufe noch mitnehmen wollt und dann noch weiter suchen und weiterleben wollt, dann vergesst es. Dann werdet ihr nicht taufen und dann wird es auch keine Vergebung geben. Dann ist es keine echte Buße, dann ist das nur Theater. Also das ist das jetzt, was hier dahinter steht. Die Taufe ist nicht irgendein automatisch wirkendes Schutzmittel gegen das Gericht Gottes, sondern sie ist nur ein Zeichen für innere Lebensveränderung und wir müssen erst einmal vollzogen werden. Und fangt nicht an, bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Das ist der nächste Vorwurf. Also er sieht schon durch den Heiligen Geist, die Vorwürfe gemacht haben. Die einen sagen, okay, ich lasse mich taufen, aber ich lebe weiter wie bisher. Da sagt er, nee, ich will es nicht. Buße hat Werke als eine Folge. Dann die zweite, man sieht ja auch schon im Kopf, fragt er, ja, wir sind ja Kinder Abrahams, wir wollen ja zum Volk Israel. Und jetzt lassen wir uns nochmal taufen, das ist ja noch besser. Das sind so die selbstgerechten, vielleicht noch Kirchgänger, die unterweisen, wir sind ja besser als alle anderen. Die spricht er jetzt an. Die leben ganz vorbildlich. Und er sagt, nee, nee, das ist auch nicht genug. Ihr seid zu einem Fleisch nach dem Abraham, so weiter noch weiter. Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Das war nichts Besonderes. Gott in seiner Allmacht, der ist nicht auf euch angewiesen. Bildet euch nichts darauf ein, dass ihr geboren seid als Kinder des Volkes Israel. Wenn Gott will, das Vergleich mit den Steinen, das kennen wir ja, was jetzt ja nochmal Jesus sagt, das war beim Einzug in Jerusalem, wenn wir rufen, dann sagt er, Gott könnte die Steine rufen lassen. Das ist ähnlich. Dann merken wir die Macht Gottes. Gott in seiner Macht ist unbegrenzt. Er kann selbst unbegrenzte Materie, wenn er will. Das ist ja viel, viel mehr als die Gegentechnikolten. Das ist ein bisschen rumfuschen und Erbgut des Menschen. Ja, Gott könnte, wenn er wollte, aus dem Stein wie eine Ader machen. Aus ein bisschen Boden. Ne? Ein bisschen Boden wird durch sein Wort zu einem Menschen. So ist das hier möglich. Und hier bringt einfach sein Kumpel am Stolz herunter. Das ist ja übrigens manchmal auch wichtig, dass wir uns nicht einbringen, wir sind in der christlichen Familie groß geworden, ich kenne schon die Bibel von Kindheitsbeinen an oder ich nicht, und deshalb sieht Gott mich besser an, deshalb bin ich schon heilig und gerettet. Und das sagt Johannes, nein, vergiss es, wenn Gott will, der kann so irgendeinen Halben, der da herumläuft, gebrauchen, der könnte irgendeinen Stein, der da herumläuft, zu seinem Kind machen, nee, das sollst du nicht noch einbringen. Ich merke mir lieber, alle Theologie hat das Ziel, Gott soll verheiligt werden und nicht du, was du dir einbildest. Da ist ein Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, von wem das war, von vor Jahren, da war eine Schülerin, die da gekommen ist, und sie hatte gesagt, dass sie durch einen Beamten des Allgemeinen Meldeamtes hier in die Bibel geschickt worden ist. Und zwar der Mann war ungläubig. Der war ungläubig, sie ist hierher gezogen, sie hat sich angemeldet dort, und dann hat der alte Hildmann gesagt, also für sie wäre sicherlich die Bibel zur Bibel gehen können. Und sie war ungläubig, der Mann. Und ich meine, die Frau kannte die Bibel schon. Also irgendwas hat man mit dem Gedanken gespielt, aber war es für sie nicht eine Bestätigung, ja, dann wird das wahrscheinlich der richtige Platz sein. Und dann merken sie, das ist nur von solchen Bibel. Man kann irgendeinem Menschen irgendetwas gebrauchen, der kann gläubig sein, der nicht gläubig, wenn Gott will, dann zack, der macht das, was er will, da kann er nicht wirken, und das ist ganz erstaunlich. Also, ich habe einige Beispiele so gehört aus dem Leben von Menschen, die völlig ungläubig benutzt werden und dass Gott zu seinem Ziel kommt damit. Bibliam, Menschen zum Beispiel, ja. Ja, und dann merken wir, das ist das, wo er hinweisen will. Wir sollen uns nichts einbilden, dass wir Christen sind, christliche Familien, wir Bilder oder was weiß ich. Die Juden sollten sich nicht einbilden, du bist zwar groß geworden in Israel, aber das gilt für das Gericht Gottes nichts. Hier sind wir auch gestern schon mal stehen geblieben, dann heißt es, gibt es einen Sonderweg für Juden. Sind die Juden pauschal errettet, weil sie zum Volk Israel gehören? Hier sieht Johannes, nein. Sondern Juden müssen genauso ihre Sünden bereuen, genauso Vergebung ihrer Sünden bekommen durch Jesus Christus, um errettet zu werden, wie wir auch. Natürlich sind sie Volk Gottes, aber Volk Gottes heißt nicht, dass du deshalb pauschal errettet bist. Genau. Es gibt ja viele in Deutschland, die es ablehnen, meistens mit dem Hinweis darauf, das ist ja doch antisemitisch und wir wollen das und wir. Darum geht es ja gar nicht. Ich bin ja gar nicht gegen die Juden, sondern ich sage nur das, was die Bibel sagt, es gibt keinen Weg an Jesus vorbei, wir wollen ja Juden, die ganzen aus dem Christentum leben. Deshalb, die brauchen wir jetzt, ihr Judentum nicht aufgeben, aber sie müssen Gläubige geben werden, Jesus Christus Gläubige geben. Das ist das, was Jesus sagt. Und deshalb ist da keiner ausgenommen, auch kein Jude, das ist nicht gegen Juden gerichtet. Das ist ja ein Missverständnis, das man manchmal hat. Wir sehen, dass was einfach ist, ich bekenne das, was Jesus selbst sagt, und das hier ein jüdisches Befehl zu den Juden selbst sagt. Wir wollen es, ne? Also, wenn ich sage euch, Gott vermag den Abraham auf diesen Steinkinder zu erwecken, es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Hier wird uns ein Bild vor Augen gestellt, was zeigt, es ist nah dabei. Es kommt jetzt ganz schnell, dann wird das Zorngericht Gottes beginnen. Übrigens, Zorngericht Gottes wird ja auf Alten Testament schon vorgesagt. Wenn ihr danach lesen wollt, Amos 5, Vers 18, Jesaja 2, Vers 6 und folgende, Malachi 3, Vers 2 und so weiter. Also das war jetzt Amos 5, Vers 18, Jesaja 2, Vers 6 und folgende, Malachi 3, Vers 2 und folgende. Das sind die Prophetien, die sich jetzt erfüllen bei Johannes. Ich meine, vielleicht würde ich mal nachlesen, wie wir einzelnen Stellen. Habt ihr eine gerade aufgeschlagen?
Was soll er euch? Denn des Herrn Tag des
Kindes
ist
nicht richtig. Hier ist wirklich ausgedrückt, aber was ist vor allem gemeint, wenn ist genau das Johannes sagt. Der sagt, wünscht euch nicht zu stark herbei, dass das Gericht Gottes kommt, der Tag des Herrn. Denn dann werdet ihr auch unter dem Gericht stehen, auch als Volk Israel. Das ist ja Amos wendet sich an Israel. Damit sie nicht gesagt haben, dass Gott in seiner Liebe das Volk nicht annimmt, das kommt ja bei Amos auch vor. Aber es wird gesagt, wenn ihr werdet nicht generell errettet, weil ihr zum Volk gehört. Und genau darauf stützt sich Johannes. Und jemanden, das nimmt er auf und sagt, jetzt ist es bald soweit. Warum? Das Gericht kommt doch erst in der Ewigkeit, das ist nur noch lange hin, dann noch 2000 Jahre. Warum sagt er, jetzt ist das Gericht?
Aber nicht
bald dran. Könnte man meinen, nein.
Bitte? Die Entscheidung.
Genau. Denn was sehen wir, hat der Engel vorher gesagt, Jesus ist der Scheidestein. An Jesus, die einen werden aufstehen, die anderen werden zu Fall kommen. Wie lesen wir in Johannes 3, Vers, lest mal nach, Johannes 3, Vers 17, 18. Johannes 3, Vers 16 geht natürlich so auswendig, die meisten von euch, aber 17 und 18, was steht denn da? Johannes 3, 17 und 18.
Denn Gott ist dann so nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werden wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, wird schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des angeborenen Sohnes Gottes geglaubt.
Genau. Das heißt, die Rechts, eigentlich ist das Urteil schon gesprochen. Hier steht ja, der ist schon gerichtet. Nicht der wird an deine Zukunft gerichtet, sondern jetzt, wie du jetzt zu Jesus stehst, das bestimmt schon dein Urteil in der Zukunft. Das ist ja nur noch eine Frage, wie du das auf Papier bekommst, sozusagen. Nicht? Aber eigentlich steht das schon fest. Und deshalb sagt Johannes, jetzt ist die Zeit da. Jetzt ist die Zeit des Gerichtes, denn wenn du jetzt nicht zu Jesus stehst, dann ist zwar die Urteilsverkündung später, aber das Urteil hast du schon selbst über dich gesprochen. So wie der Geist durch das Urteil, der hat schon das Urteil über dich gesprochen, wenn du Jesus ablehnst.
Und das wird auch kein Selbsturteil sein, weil er ja was ist, wenn die Bitte von den Augen nehmen, dass er dann wiederkommt,
ja.
Damit dann, die ihn dann erkennen, ja mit ihm regieren können.
Ganz genau. Aber das sind dann eben zu der Lebenszeit. Zu der Lebenszeit triffst du die Entscheidung, wie du zu Jesus stehst, und dann haben sie die Möglichkeit, das zu tun. Und heute haben wir ja auch die Möglichkeit, nämlich als Volk, sondern als Individuum, sich dazu zu stellen. Dann haben wir hier ein Bild, und zu diesem Bild mit dem Axt ist die Wurzel an den Baum gelegt. Tja, jetzt frage ich euch mal, habt ihr schon mal einen Baum abgehauen an den Wurzeln? Du kennst dich aus hier mit Baumsachen, nicht? Also, als ich mich nicht ausgekannt habe, dann habe ich einfach den Baum oben abgesägt, so, nicht? Das heißt, was über der Erde war, so abgesägt. Was passiert dann? Genau. Richtig. Das heißt, der steckt da drin und dann sprießt das oben wieder raus. Und deshalb, früher hat man das so gemacht, ich weiß nicht, ob man es heute immer noch so macht, dann hat man einen kleinen Graben links herum gezogen, Erde ausgehoben und dann kamst du an die Wurzeln und dann hattest du ja keine Wurzelsäge oder sowas, dann hattest du den Axt genommen und dann hast du unten die Wurzel wirklich tief abgehauen. Das heißt, wenn Johannes hier sagt, der Baum ist schon die Achse gelegt, dann meint er, alle Vorbereitungsarbeiten sind schon getroffen. Also für den Holz, für den Lappen, das heißt, alles ist bereit, jetzt ist wirklich nur noch der letzte Vorgang. Graben ist schon gegraben, vielleicht ist oben schon die Baumkrone, ist abgefällt und jetzt besteht wirklich unmittelbar das letzte bevor. Und dadurch soll auch ausgedrückt werden, es ist ganz nah dabei. Bald, es ist genau wirklich, wann kommt das? Also ich will die Dringlichkeit der Entscheidung, die Dringlichkeit des Gerichtes vor Augen führen. Und eben dann, ja, das wird schon an die Wurzel gelegt. Also das müsst ihr hören, der Holzfäller, der hat schon die Axt bereit, wird schnell und jetzt ist nur noch die Zeit, bis er wieder zuhaken wird und dann ist vorbei, dann könnt ihr nicht mehr entscheiden. Also das ist wirklich ein Bild, was dem Wirken damals eingeleuchtet war, was ihr zeigt, es ist ganz nah dran.
Also Motorsäge können sie da aufstellen, nur das macht man nicht.
Dass
der erste Wurzel
die Kette schon sitzt. Ah ja. Und tatsächlich, macht ihr das auch so?
Die
Axt hinein,
das ist die
Forschung. Aber macht man nicht. Ach so. Ah ja.
Man macht
mit
dem Röhrchen, bei der Straße oder beim
Bohr,
man den
Außenstamm
oder was und dann
aufhält. Ach so. Wie
viel
hat man denn was nicht? Ja. Gut, also deshalb diese Verschärfung in den Gerichten genannt wird. Und dann finden wir als nächstes, es ist auch schon ganz wichtig, jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehalten ins Feuer geworfen. Und Feuer ist ja im Alten und im Neuen Testament meistens ein Zeichen von Gericht. Und das ist vom ewigen Feuer geredet und so, oder mit der Würfel, Schaufel, wo dann das verbrannt wird, also dass die Streu wird verbrannt, oder das gibt es auch, ja, aber hier geht es ja darum, das Holz wird verbrannt. Es geht nicht darum, dass es wäldern, das wird nicht wäldern, das reine, was übrig bleibt, hier geht es tatsächlich, es wird verbrannt. Und da ist das Feuer meistens ein Zeichen von Gericht. Und natürlich. Ach so, was noch übrig bleibt dann, ja, könnte man sagen, genau. Es wird dann auch in der Höhle gebracht, also in der Strafe, auch Feuer, nicht? Aber man braucht es Feuer für die Reinigung. Das wäre ja auch das, wie Paulus sagt, wie durchs Feuer hindurchgerettet. Das heißt, wenn alles verbrennt, was Holz noch doppelt ist, hat er ja sagen, also das Holzende, was hier als Holz benannt wird, das sehen wir an uns, und übrig bleibt nur das, was von Gott gewirkt ist. Aber hier Zeichen des Gerichts. Also, wenn ihr keine Frucht, und hier knüpft ihr wieder an, Frucht, ihr werdet nicht gerettet durch die Werke, aber wenn eure Buße echt ist, dann wird sich euer Leben verändern und dann ist es ein Zeichen dafür, euer Baum wird nicht erkannt, euer Leben bleibt bestehen und ihr kommt zu Gott, Verheißung der Rettung, die hier dahinter steckt. Also als Bild. Aber ein Bild aus dem Alltagsleben der Menschen, die sie verstehen konnten. Dann kommen wir zum nächsten, und zwar, da fragten ihn nun die Menge und sprach, was sollen wir denn tun? Und wird dann verstanden. Es braucht Lebensveränderung. Jetzt ist ihm sogar nicht konkret genug. Sie fragen, was ist in unserem Leben verändert? Und wir merken, die Leute laufen sich einfach weg, weil sie die ganze Situation begreifen. Also wir meinten, allen sind wir weggegangen. Ein großer Teil steht noch da und jetzt fragen Sie, was bedeutet das konkret für mich, für mein Leben, für mein Beruf, für meinen Alltag? Und eigentlich wünschen wir uns ja genau solche Leute, nicht? Weil bei der Organisation oder wenn wir irgendwie bei einem Arbeitskollegen sagen, du wirst ehrlich und Gott gestrengt sein, du wirst verurteilt werden und dann fragt er sich, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ja, das ist ein idealer Vorlauf, oder? Nur so passiert das leider nicht, weil die meisten Leute sich einen guten Nachweis angelegt haben und nicht mehr erstmal durchbringen, weil sie können ja selbst gerne sagen, ich brauche das nicht und du brauchst es gut für dich, aber ich brauche das nicht und ich bin doch auch gut und so. Und hier werden Johannes hat das alles durchbringen und jetzt kommen wir an die entscheidende Stelle, nämlich nicht mehr die ganzen Ideen, die erstmal abgetragen werden müssen, um zum Kern zu kommen, sondern jetzt, wie sieht es in deinem Leben aus? Was bedeutet das für dich? Auch nicht diskutieren, was ist denn mit den Armbürgerkindern in Afrika, werden die denn gerettet und wo die leiden und warum das wird das zu und wie kommt das? Das sind alles wichtige Fragen. Nur sind das hindern sie manchmal, dass du irgendwie die Frage stellst, wie stehe ich dazu? Nicht nur die Kinder in Afrika, sondern ich bin die Frage gefragt. Wie gesagt, ich gebe dir eine Antwort auf all die Fragen, aber das darf uns nicht hindern, dann irgendwann dazu zu kommen, was ist mit mir? Ja.
Das ist ja das Kritische auch, wenn man mit Menschen in Reden kommt, warum wir so nicht brauchen, wo wir das und immer wieder den Argument, wir dachten, da ist die mit den anderen Menschen,
genau.
Und wir sehen, dass wir
genau.
Ein Mittel brauchen,
genau.
Auch wir sein.
Genau.
Warum
ist
das? Wenn du
sterben
willst,
dann rufst du dich zu. Genau. Also ich versuche auch heute erstmal den Weg zu gehen, zu sagen, was ist jetzt eine wichtige Frage, aber du hast ja eine Chance gehabt. Du hast es ja gehört. Also du kannst nicht vor Gott stehen, kannst sagen, ich habe es nicht gehört. Vielleicht genau, vielleicht wird es ja daran, du nicht. Also musst du das entscheiden. Bei manchen Leuten ist das die Richtige. Manche aber sagen, ja, aber trotzdem, aber an solchen Gott kann ich nicht glauben, dass er ungerecht ist und der andere nicht machen lässt. Und dann müssen wir natürlich eine andere Antwort finden. Und da könnten wir sagen, zum Beispiel hier, Gott ruft jeden Menschen 2 oder 3 Mal. Oder wir können sagen, aber Gott ist gerecht, er wird niemanden verurteilen, der nicht schuldig ist. Dann könnten wir auch sagen, ja, deshalb haben die Christen auch den Auftrag, in alle Länder zu gehen, die Leute zu kriegen, damit sie diese Chance haben, Gott durch sie spricht und so weiter. Dann könnte ich den Leuten erzählen, selbst von Indianern, die im Urwald dann plötzlich eine Offenbarung, die den Geist bekommen, dann loslaufen zu einem Missionar und dort dann diesen Glauben kennenlernen. Es gibt ja zahlreiche solche Beispiele, wo man merkt, Gott spricht Leute an, die in solchen Situationen sind und so weiter und so weiter. Es könnte mir viele Beispiele geben, die Leuten helfen, das zu verstehen. Aber dann müssen wir immer wieder dazu kommen, wo stehst du? Wie stehst du dazu? Willst du dich bekehren und umkehren? Gut, aber wir kommen jetzt auch nicht weiter. Das mit dem Gewinn und der Antwort, also in Sprache zu ihnen. Wer 2 Hemden hat, der gebe den, der keines hat. Dieses, was hier die Hemd ist, das ist der Chiton. Das ist das, das wurde als Unterkleid benutzt. Das heißt, erstmal hast du sogar das Gedanken, das Unterkleid, und dann habe ich oben drüber. Zum Wärmen, also im Wärmen zu bleiben, hast du das Unterkleid nicht gebraucht. Wir würden vielleicht sagen, ja gut, dann ging da besser mit der Unterwäsche als ohne Unterwäsche nur mit dem Äußeren. Damals war es so, wie es drunter, das hat man nicht unbedingt gebraucht, warm zu sein, das war eher entbehrlich. Ich würde damit sagen, wenn du 2 Dinge hast und eines ist davon entbehrlich, dann gibt es nur denjenigen, der keines hat, damit er ein bisschen hat. Du sollst nicht ohne dastehen, das schon nicht. Aber überleg dir genau, was brauchst du denn für diese kurze Zeit, die du auf der Erde bist, wirklich? Und ich habe ja euch gesagt, dass der Lukas häufig diese Frage mit materiellem Reichtum, wie er damit umgeht, ist immer wieder eine Frage, die er stellt. Und hier merken wir, die taucht auch hier auf. Nicht, weil Lukas es sich ausgedacht hat, sondern weil sie auch in der Verkündigung Jesu eine wichtige Rolle gespielt hat. Warum? Nun, dann sagt der Jesus auch, ihr könnt nicht den Mammon geben und Gott dienen. Und das ist hier gerade einer der Götter unseres Landes, die am meisten verehrt wird. Die Leute bei uns beten meistens nicht irgendwelche handgefährlichen Götzen an, die wenigsten tun das. Die meisten beten ihr Bankkonto oder ihr Auto oder ihr Haus oder ihre Arbeit oder ihr Einkommen und sonst was an. Das ist natürlich betrieben, weil die Mutter sagt bei der Auslegung des 2. Gebotes, was ist denn ein für ein Abgott? Dann sagt er, das ist alles, worauf du dein Vertrauen setzt. Ich glaube, das ist richtig, sie finden nicht gut von Mutter. Denn das muss nicht ein geschnitzter Götze sein, sondern das, worauf du letztendlich vertraust, worauf dein Leben baust, das, was hier das Wichtigste ist, das ist dein Gott. Und dann merken wir viele Leute, die uns sagen, wir glauben nicht, wir glauben schon. Und wir haben auch ihren Götzen und wir vertrauen auch darauf, aber nicht auf Gott. Und da sind natürlich auch die ernsthaften Christen herausgefordert. Und ich finde mich selbst auch immer herausgefordert. Gerade seitdem ich seit 2,5 Jahren auf Hausbesitzer bin, nicht? mich dann fragen, ja, jetzt darf mich dieser Mammon nicht am Hals hängen, dass ich daran erwürgt werde, dass ich von Gott wegkomme. Und immer wieder sage ich noch, nein, Michael, ich will das nicht. Und wenn Gott dich woanders hinführt, dann wird das Haus auch wieder verkauft oder verschenkt oder vermietet oder was weiß ich. Aber dann will ich nicht daran hinbleiben. Natürlich, ich wünsche mir das nicht, wenn ich jetzt hier jahrelang gearbeitet habe, viel Schweiß und Ruhe, dann würde ich sagen, adieu, tschüss, dann merke ich irgendwie, das tut mir schon. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Gerade beim Haus, wo ich dann viel selbst gearbeitet habe, ich merke irgendwie, das bindet. Nicht? Und dann will ich aber bewusst dagegen kämpfen und sagen, nein, ich will mich nicht binden lassen. Aber wenn ich das nicht tue bewusst, dann merke ich, das kommt automatisch. Und genauso aber auch bei allen anderen Reichtum, den ich habe. Und wenn ich gehöre nicht zu den Topverdienern in Deutschland, trotzdem bin ich reich. Guck mal, ich habe ein Auto, ich habe ein Haus, ich habe eine Familie, ich habe viele Bücher, mit denen ich lernen kann, ich habe einen Computer, ich habe wirklich viele Sachen. Und ich habe mehr, als ich unbedingt zum Leben bräuchte. Das habe ich mich manchmal gefragt, ja, was ist mit dem, der zwei Bücher hat, gegen den, der ein Buch hat? Oder so, oh, da habe ich aber viele Bücher. Gut. Genau, ne? Ja, zum Glück steht das hier nicht. Ne? Zum Glück steht das hier nicht mit den Büchern. Ja. Nein, aber tatsächlich stelle ich mir die Frage, und das ist nicht nur eine theoretische Frage, sondern ich stelle sie mir ganz praktisch. Beispielsweise, ich verleihe gerne meinen Schülern Bücher. Und dann, nach den ersten paar Jahren, ich bin immer davon ausgegangen, alle Christen sind ehrlich und sowas, nicht? Und da habe ich nach den ersten paar Jahren gemerkt, da habe ich mein Buch gesucht, zum Beispiel war das so, weil ich mich mit ihnen geehrt, das ist immer noch meine Erinnerung, habe ich mir auf dieser Reihe den Kommentar gekauft zum Matthäus-Evangelium. Hier seht ihr darauf, jeder dieser Bücher kostet heute eben so 70, 80 Euro. Jetzt waren das zwei Bände, die habe ich an Schüler gegeben, und dann hat er absolviert, war weg und passiert mit dem Wissen, meine Bände über Matthäus Evangelium. Na, dann waren die bei denen gewesen. Und dann irgendwie gesagt, also nein. Und ich dachte, okay, ich verleihe nicht mehr, dann habe ich meine Bücher hin, die ich brauche, sind sie da. Dann habe ich so viele Fernseher gelesen, das geht eigentlich nicht. Nein, nicht mehr, du musst verzeihen, vergeben. Und selbst wenn 99 Mal ein Schüler sein Buch ausnahm und nicht zurückgibt, dann gibst du ihm das mal auch noch. Und das ist immer noch so. Klar, also so zwischenzeitlich führe ich mir manchmal eine Liste mit dir, wenn ich die Ärger, fange ich eine Liste an und wenn die Ärger vorbei ist, dann gehe ich die Liste aber ich sage nach wie vor nein, ich gebe sie weg und selbst wenn dabei Geld weggeht, okay, dann geht das weg, ich hoffe, dass den Leuten helfen wird. Natürlich, manches Mal, bevor die Schule absolviert, wenn dann meine ich noch, habt ihr noch irgendwas mit bei mir von mir zu Hause, dann gebe ich es mir zurück. Aber also, jedes Jahr gibt es einen Schwung, jedes Jahr sind ein paar Bücher weg und ja, zwischenzeitlich. Bitte? Manchmal bin ich die Abrechnung, manchmal auch gratulieren. Und ich meine, viele Schüler, die machen das gar nicht böse. Weißt du, die nehmen das Buch, die arbeiten damit, die stellen das gegen die Kante, die merken das gar nicht. Weil es kann wirklich so sein. Ich denke wirklich davon, die meisten meinen das gar nicht böse. Übrigens auch in der Bibliothek. Wenn wir jetzt im letzten Jahr mal so eine Bestandsliste gemacht haben, ist uns aufgefallen, bestimmte Bücher sind nicht da. Und dann haben wir, ich glaube, zwei volle, wie mal vier Seiten mit Titeln von Büchern, die gar nicht mehr da sind. Ich hätte irgendwie mal ausgewählt und dann vergessen, die zurückzugeben. Und wie gesagt, die meisten Schüler haben das nicht will, das ist ja nicht nur, wo es hier jetzt gestohlen wird oder so, gehe ich mal von aus. Sondern das ist einfach so, die nehmen das, die lesen drin, die stellen es hin und dann irgendwo ist ein Karton mit drin, du weißt gar nicht mehr, dass es von der Bibelschule ist, vergisst das und, oder von mir an. Ja, wenn du es ausnimmst, wenn du es irgendwo, wenn ich mal annehme, du hast jetzt deine 7000 Bücher wieder mir. Ich weiß doch nicht bei jedem der 7000 Bücher, was da im Stempel drin ist. Nicht? Also, ich meine, nicht jede Schule so viel, aber. Und trotzdem, also ich meine, erstmal halte ich es den Leuten zugute. Was ich jetzt sagen will, und ich will ja nicht gleich abgeben, sondern ich würde sagen, dieser Vers sagt mir, Michael, du hast etwas, sei auch bereit, andere Waffen abzugeben, in dem Maße, in dem du hast. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, wo wir es uns heute trifft. Das heißt, wir nicht alles verkaufen, aber das heißt, wie gehst du mit deinem Reichtum um? Und das ist das Konkrete. Wenn du noch sagen, bei mir muss ich verändern, aber wenn du sagst, ja und Ahnung. Aber jetzt plötzlich, wo es konkret wird, dann ist die Frage, wie werden wir da getroffen, was müssen wir, was musst du jetzt gerade dabei tun? Und dann merken wir, dann wird die Grenze noch ärgerlich.
Ich habe mal gehört, dass in Deutschland Theologen und Juristen die meisten Bücher in den Universitätsbibliotheken klauen.
Habe ich auch gelesen. Nein, das glaube ich nicht. Aber das habe ich auch gelesen, ja. Wenn man natürlich sagen könnte, das sind ja gerade die beiden, die für moralisch-ethische Sachen verantwortlich sind, ne? Also, dann ist es schlecht in Deutschland bestehen, hätte ich gesagt, wie gerade der Vorbild sein sollte, Juristen und Theologen, wenn man sich dran. Ja. Gut, aber wir kommen weiter. Also für die einen sagt er, wir geben ab. Das geht dann auch noch weiter. Also steht nämlich mit den Speisen, nicht? Und wer keines hat, und wer Speisen hat, der macht es ebenso. Und hier lesen wir Paulus, es geht nicht mit dem Lieblingsartikel, sondern es sind wirklich bei den Sachen, die auch zum grundsätzlichen Leben gehören. Da müssen wir sagen, wir sind in jedem Fall nicht betroffen. Denn bei uns geht es ja nicht mehr gerade, dass wir nur an zwei Händen, also das ist unbedingt vor ein Kleiderschrank. Zwei Händen, also gut ist ja, das ist ja heute gar nicht mehr die Frage. Ja eben. Und dann ist wirklich die ernsthafte Frage, wie gehen wir damit um? Und ich merke, diese Schärfe eigentlich, das ist gerade für uns im reichen Westen, das ist eine unheimliche Herausforderung. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir gehen zu leicht darüber hinweg. Sozusagen, ja, wir brauchen ja den Lebensstandard, ich muss das unbedingt haben, und das kann man ja gar nicht mehr leben. Aber man kann. Also bei vielen Sachen zum Beispiel, ich war nur, wir waren 10 Jahre, als wir in der Schweiz waren, hatten wir kein Auto. Man kann kein Auto nehmen in Deutschland. Das geht. Natürlich habe ich jetzt ein Auto, ich weiß nicht, wie angenehm das ist. Und hier wäre es wirklich sehr schwierig. In der Stadt ist es noch viel einfacher. Da haben wir nur ein Anliegen gehabt. So, das nannte sich damals Umwelt-Abo. Also da haben wir einmal im Monat, das war damals bei 45 Schweizer Franken. Und dann konnten wir Straßenbahn, Bus und sonst alles benutzen. Erstmal, wir hatten kein Geld und hätten wir wirklich nur zusätzlich arbeiten müssen für das Auto. Und in der Stadt, es ging viel schneller mit der Bahn und so weiter. Natürlich nicht in der Weite gestanden, wäre das ein Problem. Aber das war für uns eine Konsequenz, zu sagen, wir brauchen das nicht unbedingt. Also verzichten wir darauf. Und ich glaube, das ist genau so die Möglichkeit. Was ist wirklich nötig? Und wo werden wir mit eingesponnen durch eine Gesellschaft, die uns jeden Luxusartikel aufschwatzen will und die uns alles Mögliche verkaufen will, was wir gar nicht brauchen? Und das müssen wir instand halten, das müssen wir versorgen, müssen wir verwalten, wir geben dafür Geld aus, was wir dann nicht mehr haben. Und das ist echt eine Sache, die mir immer wieder zu Gedanken kommt und wo ich denke, Michael, geh ordentlich damit um. Ja, also ich würde euch jetzt nicht sagen, wie viel ihr noch haben dürft und so, das ist ja eine persönliche Sache zwischen jedem von euch und Gott. Dann kommt er als Nächster und dann ist kein auch die Zöllner, um sich tauchen zu lassen. Und merken wir, wie wir leben, wie wussten, dass wir sündig und ausgestoßen sind von der Gesellschaft. Denn Zöllner sind ja nicht unbedingt böse. Ich erinnere mich mal daran, wir hatten in der Gemeinde in Basel einen von den altgenössischen Zöllen, nicht? Und da habe ich ihm auch gesagt, ah, da bist du ein Zöllner. Das war, oh, nein, ein Zöllner, aber nicht. Und jetzt sofort hat er gesagt, nein, natürlich nicht, das ist bei uns ganz anders. Und da hat auch noch viele Menschen so eine Sache dann versteuert werden, nicht verzollt oder so etwas, was weiß ich und so. Aber auf jeden Fall, damals waren die Zölle nicht so angesehen, weil sie eben Kollaboration betrieben haben mit den römischen Behörden. Und weil sie auch betrogen haben. Die meisten sind reich geworden, wie wir am Zephyrus sehen, die sie mehr genommen haben, als sie eigentlich nehmen durften. Und es war einfach, Wege zu nehmen. Heute kommt es in Deutschland ja auch wieder. Es werden manche Straßen privatisiert, nicht? Dann musst du da zahlen, also hier, wenn du durchfahren willst, zahlen. Vielleicht kommt auch irgendwann nochmal der Zoll am Eingang einer Stadt. Wenn du kaufen und verkaufen willst, erstmal alles verzollen. Ich meine, wenn das Geld ausgeht, dann kommt der Stadt immer sehr kreativ, was ist für neue Arten von Zollen. Was ist, bei uns gibt es jetzt Wasser im warmen Geld, nicht? Und du bezahlst das Geld schon und das Wasser sowieso schon. Und jetzt bezahlst du nach dem Westfalen zusätzlich eine Summe Wasser im warmen Geld. Und es gibt ja alle möglichen Steuern, die man sparen kann. Das war damals auch schon. War nicht anders. Staat versucht immer, wie an sein Geld kommt. Und hier merken wir, die Zöllner sind die, die das missbraucht haben, und der Missbrauch ist die Sünde. Nicht, dass sie diesen Job gemacht haben. Der Missbrauch ist die Sünde, und deshalb sagt Johannes dem, er sprach zu ihm, also Meister, was sollen wir tun? Fordert nicht mehr als das, was euch vorgeschrieben ist. Und hier merken wir eine Anweisung für unser Berufsleben. Im Berufsleben, da sagt man sich vielleicht, ja, das ist hier gewöhnlich, dass man betrügt. Das ist hier gewöhnlich, dass man Bestechungsgelder zahlt. Und dann würde Johannes hier sagen, nein, sondern fordert genau das, was die Sache wert ist. Fordert genau das, was hier dran ist. Die Gelder werden nicht gefordert. Bitte? Die Gelder werden nicht gefordert. Die bekommt man ja. Ach so, ja, gut. Ja, aber sagen wir, der umgekehrten Richtung, es gibt ja die aktive, die passive Bestechung. Die aktive ist, wie er sich so hingeht und sagt, hier ist das Geld, das Batschisch, nicht? Und dann sollst du das tun für mich. Und ich habe ja in der Schweiz mit einem gesprochen, der war ein Verkaufsmanager von so einer Fabrik, die haben Getränkeabfüllmaschinen hergestellt. Und der hat mir gesagt, ja, in seinem Bereich läuft das heute eigentlich ohne Bestechung nicht mehr. Und ich habe dann ein Buch gelesen, der hat dann so Beispiele gesagt aus den 80er, 90er Jahren, zum Beispiel von Boeing und von Airbus. Und da hat er Beispiele gesagt, dass sie wirklich rasch sträuben sind. Beispielsweise hat man dann von so einer orientalischen Airline, also aus irgendwie Kuwait oder so waren die gekommen, da hat man so eine ganze Horde von Scheichs eingeladen und natürlich gratis hergeflogen. Und dann hat man ganz Hotel gemietet, alles mit Prostituierten, mit Trinken und so, dass sie sich reingeführt haben, alles umsonst bekommen. Und danach haben sie dann einen Vertrag unterzeichnet, so und so viel Airbus-Maschinen. Das ist natürlich als Bestechung. Und so benutzten wir uns als Muslime eigentlich mit den Prostituierten nicht und waren zum Trinken auch nicht. Deshalb hat man ihn das ja nicht dort gebeten, weil damit man es gemerkt hat, die dann nach Deutschland gefahren, so als Gastfreundschaft der Heiden, und dann haben sie es angenommen, gerne, und haben dann die Airbus gekauft. Und wir merken, im großen Business ist das heute zumindest weit verbreitet. Nicht überall, aber weit verbreitet, dass eben ein bisschen da geschmiert und da gemacht, selbst der Politiker, nicht? Da wird immer gesagt, ach, ich lade mich mal ein nach Ägypten. Wer ist noch mit dem, bei der Ägypten, der bei Aida dabei war, für ein paar tausend, oder jetzt der Weltecker, wie hieß der, der Bundesbank? Nicht? Ja, also, ich meine, ich frage mich, wie er das Geld verpasst hat. Da war er eine Woche in dem Hotel, und wie viel wird das gekostet haben? 7.000 Euro. Also ich muss sagen, wie viel Urlaub machen, das verstehe ich auch nicht, ne? Für eine Woche im Hotel, ja, da dürfen wir eine Woche in meiner Familie Urlaub machen, also 7.000, da kann ich 10 Jahre wieder mal Urlaub machen.
Also
nicht
für
deine
ganze Familie?
Bitte?
Also
nicht
für deine ganze Familie?
Ja, ich meine, warum muss er denn mal da hingehen? Wenn man das tut, ja, und wenn man so viel Geld verdient, dann soll er selbst bezahlen. Aber dann merkt man, die Leute bekommen den Hals nicht voll, und das merkt man selbst da, nicht? Man versucht Bestechung und man versucht es verschweigen und so, und das prallt sich an. Er sagt, wenn du Muslim bist, dann bleib ehrlich. Dann mach genau das, was dir vorgeschrieben ist, und geh nicht darüber hinaus, auch wenn du die Möglichkeiten hast. Das ist Lebensveränderung. Und ihr werdet merken, wenn wir im täglichen Arbeitsleben genau das tun, dann wird das das Augenmerk der Menschen auf uns lenken, wenn sie merken, dass Veränderung.
Aber wir haben ja auch gesagt, du kannst kein Christ werden oder sein, du musst in deinem Beruf lügen. Man kann keinen Beruf nicht mehr ausüben, ohne zu lügen, ohne dann Erfolg zu haben.
Ja. Und dann,
auch wenn man sagt, nee, also ich möchte das nicht sagen, ich möchte nicht lügen,
dann hast du Probleme. Genau. Und, aber ich glaube, da sollten wir auf Gott vertrauen, sagen, lieber die Probleme, dann verzichte ich auf ein Stück der Karriere. Denn Karriere zu haben mit falschen Motiven, ich glaube, das kommt auf Dauer nicht raus, nicht gut raus. Und ich habe das auch gemerkt. Ich habe ja auch, also in der Bibel ist das kein Problem, das sind nicht nur zu reden, aber ich habe ja auch im säkularen Bereich gearbeitet. Also ein Beispiel, ich habe im Hotel gearbeitet, habe ich euch schon erzählt, von den Juden dort, nicht? Und dann war es so, dann sollte ich zum Beispiel in der Libyen, wenn es von der Messe war. Basel ist Messeplatz, und immer von der Messe, das ist eine Mustermesse, wussten wir, jedes Hotelzimmer ist ausgebucht. Ein Hotelzimmer ist der Goldwert, die Leute sind bereit, alles zu bezahlen davon. Wenn wir aber lange vorher ein Zimmer mietest, dann kann ich nur den Satz nehmen, der generell vorgeschrieben ist. Wenn ich kurz vorher das mache, dann kann ich alles verlangen. Nicht? Also, was ist, dann ein paar Wochen vorher haben wir keine Reservierung mehr angenommen, sondern man sollte immer am Telefon sagen, alles belegt, um zu sagen, die Preise in die Höhe zu treiben. Nicht? Und dann habe ich das nicht getan. Und dann war sie natürlich sauer auf mich. Ich habe ja keine große Karriere dort aufgegeben. Ich war ja nur der unterste Charge da. Ich war nichts in deinem Hotel. Und dann haben sie aber dann sich geärgert. Und irgendwann haben sie gesagt, also, wir jetzt immer, bevor eine Messe ist, darf ich nicht mal ans Telefon gehen und dann Reservierung. Na gut, stattdessen müsste ich dann halt ein bisschen mehr putzen oder so. Nicht? Das war halt die Variante. Ja gut, Telefon zu angehen, mal als putzen. Habe ich gesagt, okay, lieber putzen, als falsche Lügen am Telefon zu sagen und so. Das war für mich jetzt mal so ein Punkt. Das ist einer. Es gibt mir in meinem Arbeitsleben, wo ich dann vor der Entscheidung stand, was mache ich. Und klar, das ist immer eine Entscheidung. Und manchmal kann es auch dazu führen, zu sagen, Ade, auf Wiedersehen, bist du rausgeworfen. Aber ich glaube tatsächlich hier, wie das Sprichwort sagt, Ehrlichkeit wert am längsten oder so, wenn du dir Worte Gottes stellst, du kannst Probleme bekommen, aber besser als du machst dein Wissen kaputt, dein Beziehung zu Gott kaputt, lieber du gehst auf ein und meistens schätzt ein Chef irgendwann Ehrlichkeit schon. Weil wenn du immer merkst, du lügst, dann weißt du halt auch nicht, wann du lügst. Wenn einer, der immer lügt, der wischt seinen Chef natürlich auch. Und manchmal schätzen die Leute dann schon ehrliches Wort, weil sie wissen, sie sind von vielen Schleimern, Karrieristen umgeben und jeder sucht so müssen, sich selbst durchzudrücken. Und wenn dann ehrlicher da ist, manchmal schätzen sie ihn schon. Ich meine, in solchen Stresssituationen wollen sie nicht mehr, dass du lügst, aber auf Dauer ist es häufig so, nicht immer, aber häufig so, dass Chefs dann auch durchaus so schätzen.
Ich glaube, die Verhandlungsformulierung, sag mal, ist nicht da, ja. Das ist so ein Gespräch.